Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wie Sie wissen, ist der Anlass unserer heutigen Telefonkonferenz die Vorlage der Siemens-Geschäftszahlen zum zweiten Quartal 2013. Diesmal melden wir uns von London aus, wo wir im Anschluss an diese Veranstaltung unsere Zahlen auch den Analysten präsentieren werden. Unser Vorstandsvorsitzender Peter Löscher wird Ihnen nun einen Überblick über die aktuellen Zahlen geben. Die begleitende Folienpräsentation können Sie im Internet unter www.siemens.com/telefonkonferenz verfolgen. Nach dem Vortrag stehen Ihnen Herr Löscher und unser Finanzvorstand Joe Kaeser für Fragen zur Verfügung. Es ist außerdem Roland Busch, CEO des Sektors Infrastructure and Cities, zugeschaltet. Er wird Ihnen Fragen zu seinem Sektor beantworten. Sollten Sie sich in der englischsprachigen Konferenz eingewählt haben, stellen Sie die Fragen bitte ausschließlich auf Englisch. In der englischsprachigen Leitung werden die Antworten simultan übersetzt. Ich übergebe das Wort nun an Herrn Löscher.
Vielen Dank, Herr Heimbach. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen. Thank you very much.
Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to our
end quarter conference.
Und es hat sich gezeigt, it's hard time in our fiscal year,
die ursprünglichen Erwartungen von Konjunkturexperten nicht erfüllt. Insbesondere gibt es noch keine Impulse aus China, und weite Teile des Euro-Raumes sind in einer Rezession. Da wir in Europa gut ein Drittel unseres Geschäfts machen, schlägt das auch bei uns durch. Darüber hinaus hatten wir erneut Sonderbelastungen, die sich auf unser Ergebnis ausgewirkt haben. Zur Jahresmitte präzisieren wir unsere Prognose. Beim Auftragseingang bestätigen wir unsere Erwartungen für das Geschäftsjahr und rechnen mit moderatem Wachstum auf organischer Basis. Beim Umsatz gehen wir von einem moderaten Rückgang auf organischer Basis gegenüber dem Vorjahr aus. Ursache ist das schwierige Marktumfeld für unser kurzzyklisches Geschäft. Auf der Ergebnisseite erwarten wir im Rahmen des Programms Siemens 2014 für das ganze Geschäftsjahr Belastungen in den Sektoren von insgesamt bis zu 900 Millionen Euro. Angesichts dieser Entwicklungen und der Ergebnisse des ersten Halbjahres peilen wir für das Geschäftsjahr 2013 einen Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten am unteren Ende unserer ursprünglichen Erwartungen an. Ausgenommen sind dabei Auswirkungen aus rechtlichen und regulatorischen Themen sowie wesentliche Portfoliomaßnahmen. Wir erwarten, dass Sie das Ergebnis mit bis zu 500 Millionen Euro belasten werden, vor allem aufgrund des Solargeschäfts. Soweit zu unserem Ausblick. Ich möchte hinzufügen, dass wir bezüglich unseres Ergebnisses pro Aktie davon ausgehen, für den gesamten Konzern im Jahr 2013 mindestens die Höhe des Vorjahres zu erreichen. Meine Damen und Herren, wenn Impulse von der Weltwirtschaft und unseren Märkten ausbleiben, gewinnen die Hebel, die wir selbst in der Hand haben, noch stärker an Bedeutung. Für uns ist das unser Unternehmensprogramm Siemens 2014. Das Ziel von Siemens 2014 gilt unverändert. 2014 soll die Gewinnmarge bei 12% oder höher liegen. Inzwischen haben wir 20.000 Maßnahmen definiert und zum Teil bereits umgesetzt. Schon jetzt haben wir Einsparungen von rund 900 Millionen Euro erzielt. Das zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg, aber der längere Teil der Wegstrecke liegt noch vor uns. Und ein großer Teil der eingeleiteten und noch geplanten Maßnahmen wird erst im nächsten Jahr positiv auf unser Ergebnis wirken. Nun ein genauerer Blick auf die Zahlen des abgelaufenen Quartals. Der Umsatz ging um 7% auf 18 Milliarden Euro zurück. Hier wirkte sich das verhaltene Investitionsklima in den vergangenen Quartalen aus. Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten blieb unverändert bei knapp 1 Milliarde Euro. Das Ergebnis der Sektoren verringerte sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 29% auf 1,4 Milliarden Euro. So gut hat sich der Auftragseingang entwickelt. Er stieg vor allem dank mehrerer Großbestellungen bei unseren Sektoren Energie und Infrastructure und Cities um ein Fünftel auf 21,5 Milliarden Euro. Positiv ist auch, unser Book-to-Bill-Verhältnis ist erneut größer als 1, wie bereits in 9 der letzten 12 Quartale. Seit 2 Quartalen liegt unser Auftragseingang wieder über unseren Umsatz und im abgelaufenen Quartal stieg unser Auftragsbestand erneut auf über 100 Milliarden Euro. Das ist knapp unter unserem Allzeithoch. Wir freuen uns auch über die gute Entwicklung unseres Free Cashflow, der im Vergleich zum Vorjahresquartal um 158% auf 1,4 Milliarden Euro gewachsen ist. Das ist ein starkes Fundament für die Zukunft. Mit einem Blick in die Sektoren möchte ich diese Zahlen im Einzelnen nun erläutern. Im Sektor Energy verzeichneten wir einen um 46% gestiegenen Auftragseingang. Das ist ein exzellenter Wert. Energy konnte gleich zwei Großaufträge in Europa für die Division Wind Bauer verbuchen. Einen Auftrag von der Firma Dong Energy in Hornsee vor der englischen Nordseeküste werden wir 166 Turbinen der 6 Megawatt Klasse installieren. Das ist der erste Großauftrag für diesen neuen Turbinentypus. Und einen zweiten Großauftrag in der deutschen Nordsee. Dort hat uns die Bremer WBD-Gruppe den Zuschlag für die Lieferung und Installation von 80 Windenergieanlagen erteilt. Der Gesamtwert dieses Auftrags liegt bei über 700 Millionen Euro. Zum Auftrag gehört auch ein 10-jähriger Servicevertrag. Das ist der Servicevertrag mit der längsten Laufzeit im Bereich der Offshore-Windkraft, den Siemens je erhalten hat. Mit diesen beiden Großaufträgen untermauern wir unsere Position als weltweite Nummer 1 im Offshore-Windgeschäft. Der Umsatz in der Energiesparte ging im Quartal um 9% auf 6,3 Milliarden Euro zurück. Mit 551 Millionen Euro trug der Sektor erheblich zum Konzernergebnis bei. Der Gewinn des Sektors wurde geschmälert durch Belastungen aus den Netzanbindungen von Offshore-Windparks in der Nordsee in Höhe von 84 Millionen Euro. Noch ein Wort zu dem eingangs bereits angesprochenen Solargeschäft. Für dieses Geschäft sehen wir einen Verkauf bis zum Jahresende nicht mehr als höchst wahrscheinlich an. Daher zeigen wir es jetzt wieder innerhalb unserer Sektorstruktur im Energiesektor. Es bleibt aber selbstverständlich dabei, dass wir aus diesem Geschäft aussteigen werden. Nun zur Medizintechnik. Im Sektor Healthcare ging der Umsatz leicht um 2% auf 3,3 Milliarden Euro zurück. Der Auftragseingang hingegen stieg moderat um 3% auf 3,3 Milliarden Euro. Beim Ergebnis erzielte der Sektor einen Zuwachs von 21 Millionen Euro auf 445 Millionen Euro. Die Zahlen zeigen, auch im abgelaufenen Quartal setzte sich die positive Entwicklung im Geschäft des Sektors Healthcare fort. Es zahlt sich die Strategie des Sektors aus, auch auf attraktive Einstiegsgeräte zu setzen, wie etwa auf unseren Kernspintomographen Magnetom Essenza. Er ist heute einer der am meisten verkauften Magnetresonanztomographen weltweit und macht uns in jeder Hinsicht große Freude. Darüber hinaus beruht die Stärke von Healthcare auf dem Sektorprogramm Agenda 2013, das vom Managementteam des Sektors sehr erfolgreich umgesetzt wird. Jetzt zum Sektor Industry, der im besonderen Maße die sehr verhaltene Entwicklung der Konjunktur spürt. Das kurzzyklische Industriegeschäft in den USA und Deutschland ebbte ab und das Wachstum in China fiel ebenfalls schwächer aus als erhofft. So fehlen uns wertvolle konjunkturelle Impulse. Daher ging auch der Auftragseingang des Sektors um 10% zurück. Er beträgt 4,6 Milliarden Euro. Der Umsatz sank um 9% auf 4,6 Milliarden Euro. Das Ergebnis verringerte sich auf 350 Millionen Euro. In unserem Sektor Infrastructure and Cities schließlich stieg der Auftragseingang um 34% auf 5,2 Milliarden Euro. Hier freuen wir uns über zwei Großaufträge für die Division Rail Systems. Zum einen über einen Nachfolgeauftrag der Deutschen Bahn für den ICX, dessen Innenraum nun noch komfortabler und moderner werden wird und außerdem werden die Züge länger. Zum anderen haben die österreichischen Bundesbahnen im Januar 100 Nah- und Regionalverkehrszüge im Wert von 550 Millionen Euro bestellt. Dabei handelt es sich um den ersten Abruf aus einer im Jahre 2010 getroffenen Rahmenvereinbarung, die insgesamt 200 Züge umfasst. Der Umsatz des Sektors verringerte sich im abgelaufenen Quartal um 5% auf 4,1 Milliarden Euro. Das Ergebnis lag bei 27 Millionen Euro. Schmerzhaft sind für uns hier die Projektbelastungen in Höhe von 161 Millionen Euro, die auf das Ergebnis rücken. Dabei geht es um Verzögerungen bei der Lieferung des Velaro Deutschland und des Velaro Eurostar. Für Fragen zu diesem Themenkomplex wird Ihnen Herr Busch in der Frage- und Antwortrunde im Anschluss zur Verfügung stehen. Zur Abspaltung von Osram schließlich ist zu sagen, dass wir uns dabei auf einem guten Weg befinden. Das Oberlandesgericht München hat entschieden, dass die Klagen einiger Aktionäre der Eintragung ins Handelsregister nicht im Wege stehen. Das heißt, wir treiben die Abspaltung zügig voran und planen Osram Anfang Juli an der Börse zu listen. Meine Damen und Herren, meinen Überblick über unseren Sektoren möchte ich nun schließen mit der erfreulichen Nachricht, dass wir gerade dabei sind, mit dem sogenannten Closing unsere Akquisition von Invensys Rail abzuschließen. Dieser Zukauf stärkt unsere globale Spitzenposition bei softwarebasierter Signal- und Leittechnik im Schienenverkehr nachdrücklich und ergänzt unsere eigenen Aktivitäten auf diesem Feld in hervorragender Weise. Zugleich ist dieses Geschäft nunmehr ein echtes Schwergewicht im Portfolio des Sektors Infrastructure and Cities und bringt eine weitere Milliarde Euro Umsatz in unser grünes Portfolio. Meine Damen und Herren, erfreulich ist die Dynamik bei Neuaufträgen, die wir im vergangenen Quartal erreichen konnten. Auch die ersten Ergebnisse unseres Unternehmensprogramms Siemens 2014 können sich sehen lassen. Wir müssen aber hartnäckig bleiben und dürfen nicht in unseren Anstrengungen nachlassen. Wir haben immer gesagt, dass es aufgrund von Siemens 2014 auch Stellenanpassungen geben wird. Aber wir haben auch gesagt, dass Stellenstreichungen nicht unsere Vorgabe sind, sondern dass es in der Zielrichtung um Kosten und Produktivität geht. Konzernführung und Arbeitnehmervertreter sind sich völlig einig, dass es keine fixen Zielsetzungen für einen Stellenabbau geben soll, sondern dass wir zu einzelnen Maßnahmen in den dafür vorgesehenen Dialog führen und zu Ergebnissen kommen. So gehen wir vor, daran halten wir fest und deswegen bleibt es auch dabei, dass es Gesamtgrößen zu diesem Thema nicht im Vorhinein geben wird. Im Rückblick, wenn dann in Deutschland die Beratungen der jeweiligen Themen im Wirtschaftsausschuss abgeschlossen sind und Siemens 2014 insgesamt vollständig in der Umsetzung ist, werden wir selbstverständlich ein Gesamtbild haben und Bilanz ziehen. Wir sind uns einig, dass wir in unserem vierten Quartal soweit sein wollen. Damit wir nicht missverstanden werden, möchte ich aber auch klarstellen, dass gilt für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Programm Siemens 2014. Rein strukturelle Veränderungen im Unternehmen gibt es immer wieder und ganz unabhängig von diesem Programm. Im Übrigen gehen wir davon aus, dass es bei allen Veränderungen die Gesamtzahl der Beschäftigten bei Siemens am Ende des Geschäftsjahres nicht wesentlich von der Zahl zu Beginn sich unterscheiden wird. Was Kosten und Produktivität angeht, machen die Sektoren Vorschläge, wie sie die Kosten senken, die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und wie sie schneller und unbürokratischer werden. Dafür haben wir uns Einsparungen von mindestens 6 Milliarden Euro vorgenommen. Im Einzelnen heißt das, der Sektor Energie spart 3,3 Milliarden Euro ein, beim Sektor Healthcare sind es 800 Millionen, der Sektor Industrie spart 1,1 Milliarden Euro und beim Sektor Infrastructure and Cities ebenfalls 800 Millionen Euro. Zudem haben wir unsere Wachstumsannahmen für das laufende Geschäftsjahr konjunkturbedingt etwas zurücknehmen müssen. Gleichzeitig aber möchten wir unser Renditeziel beibehalten. Wir gehen davon aus, dass dafür eine zusätzliche Produktivitätssteigerung in Höhe von 300 Millionen Euro nötig sein wird. Vorwiegend werden dabei ebenfalls konjunkturbedingt niedrigere Rohstoffpreise helfen. Für die Umsetzung von 2014 fallen Transformationskosten an. Bislang rund 150 Millionen Euro. Das Gros der Kosten wird in den kommenden Monaten auflaufen. Für das Gesamtjahr sind Transformationskosten in Höhe von 900 Millionen Euro vorgesehen. Wir sind mit unserem Unternehmensprogramm gut gestartet und nun steigern wir das Tempo. Ich gebe Ihnen einige konkrete Beispiele, was wir schon erreicht haben und was wir noch vor uns haben. Unsere Fortschritte beim Einkauf sind beeindruckend. So werden wir unser Einsparziel von 1,5 Milliarden Euro in diesem Jahr vermutlich übertreffen. Dabei senken wir Kosten dort, wo es Sinn macht. Etwa indem wir verstärkt für unsere Beschaffungen elektronische Auktionen nutzen. Einsparungen im zweistelligen Prozentbereich sind in diesen hochinnovativen Bieterverfahren keine Seltenheit. Oder indem wir vermehrt in Schwellenländern einkaufen. Schon heute wickeln wir gut 25% unseres Einkaufs in Schwellenländern ab. Unsere generelle Zielrichtung einer engeren Verzahnung von Einkauf und Produktentwicklung, also Design to Cost, hatten wir Ihnen ja bereits schon erläutert. Und deshalb überführen wir die Einkaufsaktivitäten in unseren Sektoren. Koordinationsaufgaben auf Konzernebene werden im Vorstand künftig von Herrn Professor Russwurm beantwortet. Weitere Beispiele kommen aus einem Feld, in dem wir traditionell stark sind, der technologischen Innovation. Wir werden etwa die Türme unserer Windkraftanlagen künftig nicht mehr in einem Stück aufstellen, sondern wie bei Baukästen aus einzelnen Teilen zusammensetzen. Oder bei unserem Niederspannungsmotor Simotix FD, der jetzt 30% mehr Leistung bringen wird. Und dazu haben wir für ihn eine neue modulare Plattform entwickelt. Und sie bietet zusammen mit unseren innovativen Umrichtern ein optimal abgestimmtes Antriebssystem, das unseren Kunden einen großen Effizienzgewinn bringt. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassen. Für das zweite Quartal ergibt sich ein gemischtes Bild. Während wir beim Auftragseingang deutlich zulegen konnten, haben wir bei Umsatz und Ergebnis weiterhin Herausforderungen. Umso mehr konzentrieren wir uns darauf, was wir selbst in der Hand haben. Die konsequente Umsetzung unseres Unternehmensprogramms Siemens 2014.
Vielen Dank, Herr Löscher. Wir kommen nun zur Fragenrunde. Herr Löscher, Herr Käser und Herr Busch stehen Ihnen dazu Rede und Antwort. Ich übergebe zunächst aber kurz an den Operator, der Ihnen erläutert, wie Sie Fragen stellen können.
Danke. Die Fragen- und Antwortrunde wird elektronisch durchgeführt. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Wenn Sie sich in der englischsprachigen Konferenz befinden, bitten wir Sie, Fragen ausschließlich auf Englisch zu stellen. Wir kommen nun zu unserer ersten Frage für heute. Und zwar kommt sie von Kaspar Busse von der Süddeutschen Zeitung. Bitte sehr.
Ja, guten Morgen. Hier ist Busse, Süddeutsche Zeitung. Ich habe zwei Fragen. Einmal nochmal die Bahnprojekte betreffend. Sind da weitere Belastungen noch zu erwarten? Und kann man diese 161 Millionen aufteilen, so wie zumindest tendenziell, was die deutschen und was die Euro-Staatszüge betrifft? Und die zweite Frage ist, kann man auch eine Tendenz schon für den April sagen? Geht das so weiter, dass der Umsatz rückläufig ist und es auch beim Gewinn Probleme gibt? Wie hat sich sozusagen das laufende Quartal angelassen? Danke.
Ja, dann fangen wir mit der zweiten Frage an, vielleicht an Herrn Käser und gehen dann zu Herrn Busch zu den Projekten.
Guten Morgen zusammen, guten Morgen Herr Busse. Also der April, sagt man ja immer, der macht, was er will, im Volksmund. So muss man das, glaube ich, auch jetzt hier sehen. Es ist natürlich noch sehr früh, bereits Prognosen für das dritte Geschäftsjahr, das Quartal abzugeben. Allerdings ist es so, dass wir gerade bei den Kurzzyklikern, und darauf konzentriert sich natürlich unser Interesse, einen zufriedenstellenden Verlauf im April gesehen haben. Und die große Frage wird es eigentlich sein, ist das eine Bodenbildung in der Industrieelektronik, die wir im dritten Quartal sehen oder nicht. Und daraus wird sich auch unsere weitere Beurteilung des Geschäftes ergeben. Also mit dem April sind wir zufrieden. Und wie gesagt, wir werden das dann weiter im Auge haben und Ihnen auch laufend nach dem Q3 darüber berichten.
Herr Busch.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Busse. Zu den beiden Fragen. Wir haben aus heutiger Sicht die Mehrbelastungen und Risiken mit Sorgfalt abgedeckt. Wie sich die Kosten aufteilen auf die Projekte, das geben wir nicht bekannt.
Nächste Frage. Operator, nächste Frage bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Maria Sheehan von Reuters. Bitte sehr.
Ja, guten Morgen. Ich hätte erstmal zwei Fragen. Der Auftragseingang ist ja jetzt im ersten Quartal, im zweiten Quartal ganz schön angezogen. Können Sie denn irgendwas sagen zu der Qualität der Aufträge, worum es sich dabei handelt und wo die geografisch herkommen? Und zweitens, könnten Sie noch ein bisschen mehr sagen zu der Situation und Ihrem Ausblick für China und die Vereinigten Staaten? Danke.
Frau Schien, bei den Aufträgen handelt es sich im Wesentlichen um vier Großprojekte. Zwei sind im Bahnbereich, also regional gesehen ist es, wie ich bereits erwähnt habe, die modernere Innenausstattung. Das heißt, die Bahn hat sich entschieden, auch das Erscheinungsbild dieser neuen Zuggeneration ICX wesentlich zu modernisieren und zu verändern und auch quasi zu verbessern. Das andere ist Österreich, also sprich zwei europäische Aufträge. Im Windgeschäft ist es ebenso einer in England, der andere in der Nordsee, das heißt regional für uns auch ganz wichtig, nicht nur, dass sie quasi hier in Europa sind, sondern dass sie auch wichtige Offshore-Windparks sind, die wir hier auch mit den modernsten Turbinengenerationen versehen, auch die Technologieführerschaft hier unter Beweis stellen können. Das darunterliegende Breitengeschäft, wie hat sich vielleicht das entwickelt, das ist eher flach verlaufen, also sprich gute Auftragsqualität, vier wesentliche Projektgewinne im Großprojektgeschäft. Regional gesehen, wie hat sich China entwickelt? China ist, glaube ich, nicht ganz unerwartet so gestartet, wie wir das in den letzten Monaten und im letzten Quartal ja auch schon berichtet haben, dass wir durch die Schwerpunktrichtung der chinesischen Regierung auf Stimulierung des Binnenkonsums natürlich auch hier nicht zusätzliches Stimuli haben für den Investitionsbereich, der für uns natürlich auch wichtig ist, daher auch ein verhaltenes Wachstum und im kurzzyklischen Geschäft für uns auch bei Weitem nicht das, was man schon einmal erwartet hat, nämlich ein Aufschwung. Wir sehen das in China erst im Quartal 4 frühestens. Also heute haben wir keinerlei Anzeichen, dass wir hier auch schon für das nächste Quartal etwas sehen würden. USA zeigt ein gemischtes Bild. Auf der einen Seite das Sequester. Das hat natürlich Auswirkungen auch beispielsweise für unser Gesundheitsgeschäft und anderen. Auch USA ist zurzeit unter den durchschnittlichen Wachstumserwartungen für 2013 und auch da sehen wir in 2014 die Veränderung. Also zusammenfassend in den großen Industrienationen als auch in den Schwellenländern ein etwas abgeflachterer Wachstumsverlauf als ursprünglich erwartet.
Nächste Frage bitte.
Danke.
Dann kommen wir zu Klaus Wonneberger von den Nürnberger Nachrichten. Bitte sehr.
Ja, schön, grüß Gott, Wonneberger hier. Ich habe drei Fragen zu Ihrem Programm 2014. Sie sagten, Sie haben die Einsparungen im Umfang von 900 Millionen Euro verwirklichen können. Wie viel von diesen
900 Millionen... Können Sie nochmal die Frage wiederholen? Das ist hier nicht ganz deutlich hörbar.
Entschuldigung. Es geht um das Programm 2014 und die Frage ist, von den Einsparungen von 900 Millionen Euro, von denen Sie sprachen, wie viel entfallen denn davon auf Personalmaßnahmen? Zweite Frage, der Industriesektor scheint derzeit besonders gebeutelt. Wie wollen Sie denn reagieren? Sie entfernen sich ja immer weiter von Ihren Zielen in diesem Bereich. Setzen Sie nur auf die Rohstoffpreiseinsparungen oder was welche weiteren Maßnahmen sind auch geplant? Und letzte Frage, Sie sagen, über die Zahl der betroffenen Arbeitsplätze werden Sie erst am Ende berichten. Das ist verständlich bei den Bereichen, wo noch verhandelt wird. Und gibt es aber schon konkrete verkündete Maßnahmen? Können Sie denn für die Maßnahmen, die schon feststehen, eine Gesamtzahl betroffener Stellen nennen? Vielen Dank.
Herr Wonneberger, erstens zum Programm. Das in der Tat, das sind die Rohstoff-Einkaufsmaßnahmen, die wir da sehen. Welche Maßnahmen sehen wir denn für den Industriesektor? Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir hier festhalten, dass wir die Maßnahmen identifiziert haben, also jetzt Richtung Mitarbeiter, das habe ich auch intern ganz klar kommuniziert. Wir haben die Maßnahmen identifiziert, wir verhandeln mit den Arbeitnehmervertretern dahingehend und daher quasi das Programm kennen wir, aber wir werden aus verständlichen Gründen logischerweise erst, wenn wir es am Ende fertig verhandelt haben und wenn wir die Gespräche gemeinsam geführt haben, auch darüber dann Auskunft erteilen. Aus diesem Grunde auch keinen Zwischenstand von irgendwelchen Personalabbaumaßnahmen. Das ist alles noch im Wesentlichen in Verhandlungen.
Zu den 900 Millionen,
Herr Kahn. Dann würde ich, Herr Wonneberger, gerne weitermachen. Zu den 900 Millionen, davon sind ja 750 Millionen im zweiten Halbjahr noch geplant. Etwa 150 hatten wir bereits im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres. Diese verbleibenden 750 Millionen sind, wie im Übrigen auch die 150, im Wesentlichen nahezu fast ausschließlich Maßnahmen der Personalrestrukturierung, die wir gemacht haben. Es gibt einige Wertberichtigungen auch aus den Vermögensgegenständen heraus, die wir strukturell und auch langfristig nicht mehr benötigen. Grundsätzlich möchte ich noch einmal sagen, weil Sie auch die Industrie angesprochen haben, wir werden nicht auf kurzfristige Auslastungsveränderungen mit strukturellen Maßnahmen reagieren. Das haben wir noch nie gemacht, das werden wir auch nicht tun, sondern wir werden immer nur dort eingreifen, wo wir von einer dauerhaften Veränderung der Strukturen in unserem Unternehmen ausgehen. Temporäre Einbrüche, wie wir sie im Augenblick in den kurzfristigen Geschäften, vor allem in der Industrie sehen, werden wir nicht mit Strukturmaßnahmen begegnen.
Nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Axel Höppner von Handelsblatt. Bitte sehr.
Guten Morgen. Ich hätte drei Fragen. Zum einen, wenn das Umfeld so bleibt, wie es jetzt ist, reichen dann die 6 Milliarden Einsparungen oder muss man da eventuell nochmal aufstocken? Die zweite Frage ist, nach allem, was Sie absehen können, die Zeit der Sonderbelastungen jetzt vorbei oder sind da im laufenden Quartal oder in den folgenden noch ganz neue Baustellen zu erwarten? Und die dritte Frage, Solar wird jetzt wieder als fortgeführtes Geschäft bilanziert, weil man offenbar keinen Käufer findet. Was ist da für den Fall geplant? Also ist da auch eine Schließung im Gespräch oder wie wollen Sie jetzt damit umgehen? Danke.
Dann fangen wir mal gleich mit dem Solarthema an. Da haben wir natürlich auch Interessenten, aber wir sind einfach in keinster Weise irgendwie in einem Gesprächsstand, dass wir davon ausgehen können, dass das innerhalb dieses Geschäftsjahres noch hochwahrscheinlich ist. Und wie ich gesagt habe, es ist ganz klar der Ausstieg geplant. Wenn wir es nicht schaffen sollten, irgendeinen Käufer zu finden, dann hat das auch Schließungsszenarien als Konsequenz. Aber wir wollen hier einen ganz klaren Ausstieg aus diesem Geschäft vornehmen.
Dann würde ich mit den anderen beiden Themen, Herr Höppner, guten Morgen, weiterfahren. An Sonderbelastungen sehen wir zum gegenwärtigen Stand nichts, sonst hätten wir die natürlich auch berücksichtigt. Ich möchte aber dennoch in Erinnerung rufen, dass wir natürlich im Hause eine Reihe von Geschäften und Projekten haben, die jetzt über die bisher gebildeten Vorsorgen auf einer Grossmarge null abgeschrieben sind. Das heißt also, jede Widrigkeit, zum Beispiel in der Bahntechnik oder auch was die Nordsee-Windanbindung angeht, würde sich natürlich in der Gewinn- und Verlustrechnung bemerkbar machen. Und es gibt auch insbesondere, was die Windanbindung in der Nordsee angeht, natürlich Imponderabilien, die von Wetterwidrigkeiten bis hin zu technischen Herausforderungen gehen, die bisher noch nie gemacht worden sind. Insoweit muss man einfach immer im Auge behalten, dass wir hier mit Dingen auch zu tun haben, die eine gewisse Volatilität in der Richtung haben. Die erste Frage war nochmal, wenn das Umfeld so bleibt, reichen die 6? Nun, Herr Lösch hatte das ja gesagt, wir sind mittlerweile bei 6,3 Milliarden, weil wir bereits die in diesem Geschäftsjahr absehbare Umsatzschwäche, die ja immerhin einen vierstelligen Millionenbetrag gegenüber den ursprünglichen Planungen ausmacht, haben wir reagiert und um 300 Millionen auch das Programm aufgestockt. Wir gehen aber schon in unseren Annahmen für 2014 davon aus, dass sich der Umsatz im Wachstum erholt. Sie erinnern sich vielleicht, bei der ursprünglichen Beschreibung des Programmes sind wir von einem moderaten Wachstum über 2 Jahre ausgegangen. Nun ist das erste Jahr 2013 nicht von einem Wachstum gekennzeichnet, sondern eher von einem moderaten Rückgang des Umsatzes. Insoweit gehen wir heute davon aus, dass in 2014 eine deutliche Verbesserung der Umgebungsbedingungen, speziell bei den kurzzyklischen Geschäften, eintreten muss.
Nächste Frage, danke, bitte.
Von der Zeitung Die Welt haben wir Herrn André Tauber. Bitte sehr.
Guten Morgen. Zwei Fragen. NSN, hat sich denn das Unternehmen denn aus Ihrer Sicht jetzt mittlerweile gefangen, das heißt dauerhaft stabilisiert? Wie sieht denn da auch Ihr Szenario aus, was denn einen Austritt aus dem Joint Venture betrifft? Und wie geht es denn voran mit dem Verkauf der anderen Sparten, Gepäcksortierung, Briefsortierung, Wasseraufbereitung?
Ja, da fange ich einmal quasi mit Wasser und mit den Gepäcksortierungen an. Herr Tauber, da haben wir ein reges Interesse und der Verkaufsprozess wird zurzeit gemäß Plan abgewickelt. Und das gilt für beide Geschäfte.
Was NSN angeht, Herr Tauber, guten Morgen, ist es so, dass wir aufgrund doch sehr umfangreicher Strukturmaßnahmen das Unternehmen jetzt auf einer ordentlichen Profitabilität stabilisiert haben. Das Unternehmen hat sich auch fokussiert auf das mobile Internet und viele der Randbereiche auch abgegeben an andere Interessenten und Käufer. Insofern ist NSN heute ein anderes Unternehmen, als es vor 2 oder 3 Jahren war. Dennoch muss man einfach konzidieren, dass die Branche, die Telekommunikationsbranche, eine schwierige durch Konsolidierung und Preisdruck gekennzeichnete Branche ist. Insoweit ist NSN in einem schwierigen Umfeld unterwegs. Was einen Austritt oder ähnliche Dinge angeht, haben Sie sicherlich Verständnis, wenn wir darüber jetzt auch nicht sprechen, bevor Dinge sich konkretisieren. Ich habe bereits vor einigen Wochen deutlich gemacht, dass Siemens der Auffassung ist, dass die NSN sich am weiteren Konsolidierungsprozess aktiv beteiligen sollte, um sich auch in der Branche weiter zu stärken. Und dabei möchte ich es jetzt auch im Augenblick belassen.
Nächste Frage, bitte.
Dann kommen wir zu Herrn Michael Flämig von der Börsenzeitung. Bitte sehr.
Guten Tag, Herr Löscher. Guten Tag, Herr Käser. Guten Tag, Herr Heimbach. Ich habe 3 Fragen insgesamt. Erstens zur Prognose, zweitens zu den Hochgeschwindigkeitszügen und drittens zu den Kosten zur Prognose. Das ist jetzt das 2. Mal in Folge, dass Siemens zum Halbjahr eine Prognose korrigieren muss. Welche Faktoren sind denn dafür aus Sicht des Management überwiegend ausschlaggebend? Ist das eher eine konjunkturbedingte Geschichte jedes Mal gewesen oder gewichten Sie die hausgemachten Faktoren, also die Sonderfaktoren, höher? Bin ich schon bei der 2. Frage, bei den Hochgeschwindigkeitszügen. Herr Löscher, Sie sagten, Siemens solle sich darauf konzentrieren und werde dies auch tun, was man selbst in der Hand habe. Dazu gehören die Sonderfaktoren sicherlich auch, neben dem Unternehmensprogramm 2014. Nun war es im vergangenen Jahr so, dass die Analyse bei der Anbindung der Windparks und den dortigen Verzögerungen war, dass man zu massiv in einen neuen Markt hineingegangen sei. Das sei der entscheidende Fehler gewesen. Welchen Fehler aus Ihrer Sicht gibt es denn bei den Hochgeschwindigkeitszügen? Gibt es da auch strukturelle und grundsätzliche Verbesserungspotenziale? 3. Frage zu den Kosten. Das Kostenthema war ja erstmals vor 12 Monaten vor den Analysten angesprochen worden. Dann ist das Programm vorgelegt worden im Herbst. In den Zahlen spiegelt sich aus meiner Sicht da noch gar nichts wider. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten addiert mit den Forschungs- und Entwicklungskosten lagen im ersten Halbjahr bei 7,4 Milliarden Euro. Selbst wenn ich davon ausgehen würde, dass diese 150 Millionen Umbaukosten komplett in diese beiden Positionen reingegangen sind, ist das immer noch das gleiche Niveau im vergangenen, wie im ersten Halbjahr 2012 und immer noch 8% höher als im ersten Halbjahr 2011. Wie gesagt, vor 12 Monaten wurden da die ersten Analysen angestellt. Ich denke, selbst in diesem Zeitraum sollte man da schon Effekte sehen. Warum ist denn das nicht der Fall? Danke.
Herr Flämig, schönen guten Morgen. Dann fange ich einmal an mit den Projekten, dass Sie zu Recht also darauf hinweisen, wir können quasi mit diesen Sonderthemen nicht zufrieden sein, sind es auch nicht. Über die Offshore-Windanbindung haben wir quasi schon mehrmals drüber gesprochen, aber Sie haben ja ganz bewusst auch das Augenmerk auf die Züge gelenkt. Herr Busch wird das dann sicherlich noch einmal genauer ausführen. Ich glaube, das sind 2 Faktoren, die hier wichtig sind. Erstens einmal haben wir einen nicht berechenbaren Zulassungsprozess in Deutschland. Und dieser Zulassungsprozess wird von der gesamten Bahnindustrie nicht beherrscht. Wir haben zurzeit über 1 Milliarde Euro an fertigem Zugmaterial in Deutschland auf den Abstellgleis. Und das zeigt einfach, dass das ein generelles Thema ist, wo die gesamte Industrie auch gemeinsam mit der Politik darauf hinwirken muss, dass wir hier berechenbare Zulassungsbedingungen in Deutschland brauchen. Das ist die externe Komponente. Das Gleiche ist für den Eurostar auch das Thema, dass es innerhalb von Europa eine Zugsicherungstechnik auf europäischer Ebene zwar jetzt gibt, aber dass Züge, die sozusagen mit höchster Geschwindigkeit grenzüberschreitend zum Einsatz kommen, und das gilt insbesondere für den Bereich außerhalb, ganz bewusst sage ich jetzt, außerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo das sehr ähnlich ist. Die anderen nationalen Systeme sind extrem unterschiedlich und es muss hier sozusagen eine Software-Systemarchitektur geschaffen werden, die mit dem europäischen Zugsicherungssystem und mit den nationalen Systemen interagieren kann. Dafür gibt es nur einen Softwarelieferanten, das ist ein Monopolist, auf den wir auch in diesem Fall zugreifen. Und das zeigt einfach die Problematik und die Komplexität wurde hier einfach unterschätzt. Das muss man hier ganz klar sagen. Und wir haben natürlich interne Themen, sprich in der Einschätzung auch, wie wir diese Thematik jetzt für die Züge lösen. Und da müssen wir auch besser werden bei den internen Prozessen. Wir haben viel zu viele Ingenieursstunden für die Entwicklung, die wir quasi für diese Züge brauchen. Also Herr Busch und sein Team haben also aus diesem Grunde bewusst ein Programm aufgesetzt, das heißt Rail on Track. Und Herr Busch, vielleicht können Sie noch einmal die Kernkomponenten ausführen.
Herr Busch.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Fleming. Zunächst mal möchte ich sagen, dass wir international mit unseren Hochgeschwindigkeitszügen sehr erfolgreich sind. Sie wissen, die fahren in Spanien, die fahren in China, in Russland und das auch noch mit einer sehr hohen Verfügbarkeit. Wie Herr Löscher schon sagte, wir haben mit diesen Zügen Neuland betreten. Das betrifft sowohl den Velaro D als auch den Eurostar. Das integrierte europäische Zugsicherungssystem mit den Untersystemen für die verschiedenen Länder integriert in den ETCS-Rahmen. Das ist Neuland. Wir haben auch Neuland, zum Beispiel im Zulassungsprozess Deutschlands. Diese sogenannten funktionalen Gutachten bringen neue Anforderungen auf, die wir mit abdecken. Wir verbessern uns natürlich auch selbst. Herr Löscher sagt das gerade, in unserem Rail-on-Track-Programm werden wir den kompletten Entwicklungsprozess uns nochmal angucken, wie wir mit Zulieferern zusammenarbeiten, um dort eine höhere Planungssicherheit, aber auch eine höhere Qualität in unsere Prozesse zu bekommen.
Zu den anderen beiden Fragen jetzt Herr Käser.
Ja, danke schön, Herr Fleming, guten Morgen. Vielleicht zur Prognose im Allgemeinen. Ich meine, natürlich verstehen wir und haben damit gerechnet, dass im Markt unsere Präzisierung der Bandbreite auf das untere Ende auch natürlich als eine gewisse Warnung verstanden wird. Das ist natürlich auch der Fall, da muss man nicht lange drum herum reden. Es gibt im Wesentlichen drei Einflüsse zu diesem Thema. Einmal ist es so, dass wir durch die Reklassifizierung der Solaraktivitäten einen Einfluss von etwa 300 Millionen haben. Das gilt sowohl für das Sektorergebnis als auch für die Continued Operations nach Steuern, nachdem dort der Steuereffekt vernachlässigbar ist. Wenn man diese, wenn Sie wollen, Umstellung neutralisiert und dann zu den echten Einflüssen kommt, dann gibt es daraus zwei Veränderungen. Einmal die Veränderung aus der doch jetzt deutlicher spürbaren konjunkturellen Eintrübung im kurzzyklischen Geschäft. Hier muss man davon ausgehen, dass diese Eintrübung nach unseren Planungen etwa 300 bis 400 Millionen die Prognose beeinflusst von der ursprünglichen Erwartung im November. Und in etwa gleicher Weise beeinflussen natürlich nicht geplante Projektbelastungen die Prognose, wenn Sie davon ausgehen, dass wir im ersten und im zweiten Quartal des Geschäftsjahres bereits aufgelaufen etwa 400 Millionen an nicht geplanten Belastungen haben, so ist die Steuerwirkung daraus etwa 100 bis 150, sodass man mit etwa 300 Millionen rechnen kann. Insoweit sind etwa die internen und die externen Einflüsse auf die Präzisierung der Guidance an das untere Ende verantwortlich zu machen. Zu den Kosten insgesamt haben wir natürlich immer wieder deutlich gemacht, dass die wesentlichen Einsparungen aus dem Siemens-Programm 2014 sich im Wesentlichen in der Verbesserung der Grossmarge niederschlagen müssen. Das ist der Hauptansatzpunkt gewesen. Den kann man auch nachvollziehen, wenn Sie die Veränderung der Grossmarge über die Jahre sehen. So haben wir dort die größten Einbußen auch hinnehmen müssen. Insofern war das Programm ganz eindeutig auf die Verbesserung der Grossmarge hin ausgerichtet, um Preisverfälle aufzufangen, aber natürlich auch die Produktivität nach vorne zu treiben. Was die Veränderung der OPEX angeht, so ist es so, dass sie auf vergleichbarem Niveau
also Regasifizierung und ähnliche Einflüsse neutralisiert im ersten Quartal 2013 und im Übrigen auch im zweiten Quartal 2013 vergleichbar gleichgehalten werden konnten und damit letztlich auch die Teuerung hier mit 3-4% aufgefangen werden konnte. Insofern sehen Sie auch dort eine Produktivität, aber nochmal, der Schwerpunkt unseres Programmes zielt eindeutig auf die Verbesserung der Cost of Goods Sold und damit der Grossmarge ab. So haben wir das auch immer wieder betont und diese Erfolge, die dort durchaus auch gelungen sind in der Produktivität und Sie haben ja auch gesehen, dass wir doch auch in 2013 schon einiges erreicht haben, wurden natürlich leider neutralisiert bzw. überkompensiert durch die Projektcharges, die sich im Wesentlichen dort in den Cost of Goods Sold niederschlagen, aber natürlich auch in den Einbußen, die wir aus einem geringer als geplanten Umsatz bei den kurzzyklischen Geschäften der Industrie sehen. Also insoweit sind die Inhalte verstanden, aber wir müssen natürlich im zweiten Halbjahr besser werden, als das im ersten Halbjahr bisher gelungen ist.
Danke, Herr Käfer. Operator, wie viele Fragen haben wir noch vorliegen?
Wir haben noch 3 in der Queue.
Dann würde ich um Verständnis bitten, dass wir nach diesen 3 die Rednerliste schließen und bitte Sie jetzt um die nächste Frage.
Dann kommen wir zu Herrn Jens Hack von Reuters. Bitte sehr.
Guten Morgen, ich hätte 2 kleine Fragen. Eine zum Thema Osram. Sie bewerten Osram jetzt insgesamt, also die 100%-Anteil mit 3,2 Milliarden Euro. Das erscheint mir relativ viel, auch vor dem Hintergrund der Analystenschätzungen. Können Sie ein bisschen erläutern, wie Sie auf diese Zahl kommen? Und die zweite Frage ist eine Portfoliofrage. Planen Sie neben dem Verkauf der angekündigten Geschäftsbereiche weitere Verkäufe? Es gibt immer wieder Gerüchte, dass zum Beispiel die Sicherheits- und die Verkehrstechnik auch auf der Verkaufsliste stehen, bis hin zur Mittel- und Niederspannung. Können Sie das bitte erläutern?
Herr Hack, dann fange ich einmal mit den Portfoliomaßnahmen an. Wir schauen uns natürlich hier immer quasi Portfolioelemente an und Sie können einfach davon ausgehen, dass wir die auch immer auf den Prüfstand stellen und wenn quasi wir der Meinung sind, dass ein anderer Eigner hier besser ist und besser Wert schaffen kann als wir, dann machen wir das. Aber bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass wir die erst dann öffentlich machen, wenn wir quasi da auch zu konkreten Schlüssen gekommen sind.
Herr Käser.
Dann würde ich noch zu Osram Stellung nehmen wollen. Ich meine, Osram hat sich im letzten Quartal, also im zweiten Quartal 2013 gut entwickelt, auf einem etwa gleichen Umsatz vergleichbar zu dem Vorjahresquartal. Hat der Ertrag operativ um über 80 Millionen sich verbessert, sodass Osram, wäre es eine Siemens-Division, in etwa Break-Even erreicht hätte, das operative unterliegende Ergebnis ohne Sonderbelastung liegt bei einem EBITA von knapp 7%. Und wenn Sie mit einer 7%igen Marge und auch vergleichbaren Wettbewerber-Multiples das Asset bewerten, dann kommt man auf gut die Größenordnung, die wir jetzt auch veranschlagt haben.
Danke. Nächste Frage bitte.
Dann kommen wir zu Rüdiger Köhn von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Ja, guten Morgen. Ich habe noch eine Frage zu den Sonderbelastungen. Also 900 Millionen einerseits und 500 Millionen andererseits, wenn ich es richtig verstanden habe, summiert sich für dieses Jahr auf 1,4 Milliarden. Das heißt, wenn ich mal das aus Q1 und Q2 zusammenrechne, kommen noch mal für das zweite Halbjahr um die 700 Millionen dazu, habe ich da richtig gerechnet. Wobei ich die Abschreibung und die Vorsorgen für das Solargeschäft irgendwie so auf die Schnelle nicht gefunden habe. Bisher ist ja nur von den Windanlagen und also vom Offshore und von den ICEs die Rede gewesen. Liegt das daran, dass man jetzt Solar wieder in die Energiesparte zurückgeführt hat, weshalb man das nicht zeigen muss oder ist da nichts angefallen? Ich hatte das so verstanden. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage nochmal nochmal zu den Arbeitsplätzen. Herr Löscher, Sie haben uns zwar klar zu verstehen gegeben, dazu keine Fragen zu stellen. Ich tue es dennoch. Könnten Sie zumindest sagen, was bisher der Konzern kommuniziert hat? Da war mal irgendwie die Rede von 1000. Ich glaube, das war die Industrie. Dann war mal die Rede, der Energiesektor war das, glaube ich. Dann war mal die Rede auf Analystenveranstaltung von 3000 Industrie. Ich habe mal angefangen, eine Liste zu machen von dem, was halb oder gar nicht kommuniziert worden ist, habe aber aufgehört, weil ich die Übersicht verloren habe. Können Sie vielleicht mal sagen, wie viel bisher von Ihrer Seite kommuniziert worden ist, was an Stellenabbau stattfindet? Mittlerweile ist große Unruhe in Österreich. Ich habe ehrlich gesagt den Überblick verloren.
Ja, Herr Köhn, das ist ja quasi genau das, die Thematik. Jetzt haben Sie das ja, bringen Sie das schön auf den Punkt. Es wird uns ein bisschen so auch so unterstellt, wir haben da eine Salamitaktik oder wir machen Scheibchen. Das bringt uns allen nicht weiter. Wir machen am Ende eine Zusammenfassung, geben Ihnen einen ganz klaren Überblick und vermeiden, dass es hier einfach zu Missverständnissen kommt.
Also bei 4.000 sind es doch erstmal auf Basis dieser Analystenveranstaltung von Energie und Industrie, ne?
Herr Köhn, auf der Analystenveranstaltung der Industrie ist über abgeschlossene Maßnahmen aus dem vergangenen und diesem Jahr struktureller und programmbezogener Art weltweit berichtet worden. Und wir haben ja auch eben nochmal Sie darauf hingewiesen, es gibt einerseits ja im Zusammenhang mit dem Programm Maßnahmen, von denen viele in dem laufenden Dialogprozess in Deutschland mit dem Wirtschaftsausschuss und dem Betriebsrat sind. Und da liegen dann Einigungen und die Möglichkeit, Bilanz zu ziehen, noch vor uns. Und es gibt laufend strukturelle Maßnahmen. Und insbesondere über Letzteres ist auf dem Industry Capital Market Day in der Retrospektive berichtet worden.
Okay.
Herr Käser.
Ja, Herr Köhn, guten Morgen. Dann würde ich gerne nochmal versuchen, die Zahlen zu präzisieren, was das Thema Charges angeht, beziehungsweise Transformationskosten. Hier ist es so, dass wir ursprünglich zur Bewältigung des Programmes Siemens 2014 1,5 Milliarden Transformationskosten angesetzt haben, um eben diese Einsparungen zu erzielen. Davon war geplant 1 Milliarde in 2013 und ca. 500 Millionen in 2014. Diese beiden Zahlen haben sich mittlerweile so weit konkretisiert, dass wir für das Geschäftsjahr 2013 etwa 900 Millionen veranschlagen. Wir konnten also etwas günstiger die notwendigen Maßnahmen auch durchführen und dass wir für 2014 noch etwa 300 Millionen circa erwarten. Soweit noch einmal diese transformatorische Komponente, die mit einer bewussten Planung letztlich auch die Maßnahmen dann unterlegt. Im Gegensatz dazu gibt es eben die Projektcharges, also wenn Sie wollen, unkalkulierte, unerwartete Beeinträchtigungen der operativen Kraft. Das waren im ersten Quartal etwa 160 Millionen und im zweiten Quartal des Geschäftsjahres etwa 280 Millionen. Sie finden die einzelnen Komponenten dazu auch nochmal aufgeschlüsselt im Earnings Release, zum Beispiel die 160 Millionen, von denen auch Herr Löscher sprach, für das Thema Hochgeschwindigkeitszüge. Und diese ungeplanten Maßnahmen beeinträchtigen natürlich auch ceteris paribus die Prognose für das Geschäftsjahr. Was die Solaric angeht, so ist es so, dass wir ja von etwa 300 Millionen Beeinträchtigungen gesprochen haben. Das gilt für den gesamten Jahresverlauf. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir im ersten Quartal des Geschäftsjahres bei der Solaric noch 115 Millionen an Sonderbelastung hatten, insgesamt etwa 150 Verluste. Im zweiten Quartal waren das lediglich etwa 20 Millionen operative Verluste. Insoweit findet man die auch nicht weiter im zweiten Quartal. Für das Gesamtjahr gehen wir, wie gesagt, von etwa 300 Millionen aus, die im Sektor stehen und die auch ceteris paribus nach Steuerergebnisse und Einflüsse in der gleichen Höhe haben.
Frau Beuter, wir kommen zur letzten Frage, bitte.
Ja, und die kommt von Frau Ursula Quass von Dow Jones. Bitte sehr.
Ja, danke, guten Morgen. Ich wollte nochmal nachfragen zur Prognose. Sie hatten ja gesagt, dass Sie sich der Spanne vom unteren Ende her annähern wollen. Und dann auch nochmal gesagt, ausgenommen davon wären eben die Belastungen vor allem aus dem Solargeschäft. Meine Frage nun, wollen Sie nun letztendlich mindestens 4 Milliarden Euro Gewinn erreichen oder doch 4,5 Milliarden Euro? Und die zweite Frage zur geplanten Produktivitätssteigerung, die zusätzlichen 300 Millionen. Da hieß es, Sie wollen vorwiegend von niedrigeren Rohstoffpreisen profitieren. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen präzisieren, wo dann konkret doch nochmal der Rotstift angesetzt werden muss? Danke.
Machen wir gerne, Frau Quast, guten Morgen. Ich darf die Prognose vielleicht nochmal im wahrsten Sinne des Wortes präzisieren. Wir sind im November 2012 an die Öffentlichkeit getreten und haben gesagt, dass wir bezüglich des Auftragseinganges ein moderates Wachstum erwarten. Dieses moderate Wachstum bestätigen wir. Sie haben gehört, dass wir im zweiten Quartal im Auftragseingang deutlich zugelegt haben und eine Book-to-Bill Größe 1 haben. Ich gehe davon aus, dass es im laufenden Quartal des Geschäftsjahres, also im Q3, wieder so sein wird. Insoweit ist auch bei Siemens durchaus Belebung da, auch wenn es sich mehr um die langfristigen projektbezogenen Großaufträge handelt, aber auch die muss man gewinnen. Bezüglich des Umsatzes hatten wir im November in Aussicht gestellt, dass wir uns auf vergleichbarer Basis zu 2012 in 2013 dem gleichen Niveau des Vorjahres annähern werden, also mit einer von unten kommenden Ansatz gerechnet. Das ist jetzt leider so, dass die kurzzyklischen Geschäfte, also im Wesentlichen die Geschäfte des Industriesektors, der Industrieautomatisierung, der Motion Control, aber auch in Teilen der Nieder- und Mittelspannung sich nun doch so entwickelt haben, wie das im Grunde zu befürchten war, nämlich eine Schwäche weltweit, eine Schwäche auf hohem Niveau in Europa, ein Abkühlen in Amerika und ein noch nicht wieder Hochlaufen der chinesischen Wirtschaft, die jetzt dazu führt, dass wir unsere Umsatzerwartungen insoweit korrigieren, dass wir von einem moderaten Rückgang des Umsatzes immer auf vergleichbarer Basis ausgehen. Moderat versteht man gemeinhin Prozentzahlen zwischen 3 und 5%. Das führt unter anderem dazu, dass wir natürlich auch die Ertragsentwicklung dahingehend überprüfen müssen. Wir hatten leider auch interne und eher hausgemachte Belastungen zu tragen im Q1 und Q2. Sodass wir insgesamt eben nicht mehr von einer Prognose von 4,5 bis 5 ausgehen, sondern von einer Prognose von 4,5 Milliarden, also am unteren Ende der Bandbreite uns bewegen. Hiervon müssen wir allerdings noch abziehen, etwa 300 Millionen aus der Reklassifizierung der Solaric, die ja unter ursprünglichen Planungen unter den sogenannten nicht fortgeführten Aktivitäten gelistet war. Und etwa bis zu 150 und 200 Millionen, die sich aufgrund von rechtlicher, regulatorischer Belastungen oder auch von Portfolioeffekten ergeben. Solche rechtlichen und regulatorischen Belastungen sind zum Beispiel Aufwendungen, die mit unserem verbundenen Ausstieg in Iran zuzurechnen sind. Das sind auch Portfoliomaßnahmen, wie zum Beispiel Sondereffekte, die man bei einer Akquisition bekommt für die Integration dieser Geschäfte, aber natürlich auch Sonderkosten für den Carve-out, also für die Heraustrennung von Vermögensgegenständen, die wir dann auch verkaufen wollen. Und dafür veranschlagen wir etwa 150 bis 200 Millionen. Das heißt also, dass wir ursprünglich vergleichbar bei 4,5 sind, heute aber bereits bis zu 500 Millionen sehen, die aufgrund dieser rechtlichen, regulatorischen und Portfoliomaßnahmen zuzurechnen sind. Das nochmal zur Präzisierung der Prognose. Und weil das eben auch so kompliziert ist mit diesen Herausrechnungen von Solaric und so weiter, hatten wir auch dem Markt und der Öffentlichkeit klar und auch sehr deutlich in Aussicht gestellt, dass wir für das Gesamtunternehmen, also wenn Sie so wollen, wo alles drin ist, all in, wie man so schön sagt, ein Gesamtgewinn pro Aktie für dieses Gesamtunternehmen in 2013 erreichen, der mindestens dem Vorjahr entspricht. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige
eine sehr wichtige Aussage, wenn es darum geht, wie das Unternehmen in seiner Gänze sich denn wirklich über das Jahr hinweg gegenüber dem Vorjahr entwickelt. Zu den 300 Millionen zusätzlich, die wir angekündigt haben, das ist letztlich ein Ausfluss auch dessen, dass wir doch mit einer etwas verhaltenen Konjunktur in den Weltmärkten zu tun haben. Und immer wenn die Konjunktur im Absatzmarkt natürlich stottert, ist es auch so, dass auf den Beschaffungsmärkten deutliche Potenziale es gibt. Das denken Sie nur an die Rohstoffe, die doch deutlich günstiger sind, als wir das ursprünglich angenommen haben. Und die Verarbeitungskosten, die daraus entstehen für unsere Produkte. Und hier gehen wir davon aus, dass wir für den Rest des Geschäftsjahres plus dem Geschäftsjahr 2014 zusätzlich etwa 300 Millionen aus einkaufsbezogenen Maßnahmen erreichen können. Das hat mit weiteren Einsparungen der Wertschöpfung nichts zu tun.
Ja, danke, Herr Käser. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer Telefonkonferenz. Am 1. August werden wir die Zahlen zum dritten Quartal veröffentlichen. Wir wünschen Ihnen nun weiterhin einen angenehmen Tag. Auf Wiederhören.